Ja, habt ihr das Blatt, das ich geschickt habe, schon bekommen? Also der Aufbau jetzt von der Präsentation ist ein bisschen anders. Also ihr müsst nicht unbedingt parallel das Blatt mitverfolgen, aber du musst mir noch freigeben, das Bildschirm teilen, sehe ich gerade.
Ich habe es freigegeben, müsste jetzt gehen.
Ja, jetzt geht's. Ja. Ja, ich denke, was ja auch bei den Christen im Heiligen Land typisch ist, ist, dass es hier eben nicht nur die aus Deutschland hauptsächlich bekannten Konfessionen von katholischen und evangelischen Christen gibt, sondern eine weite Palette von anderen Kirchen. Vielleicht habt ihr einiges auch schon ja in den letzten Jahren kennengelernt durch christliche Flüchtlinge, die auch aus dem Nahen Osten gekommen sind. Auf jeden Fall ist es eine Gelegenheit, um nochmal zu sehen, woraus Kirche überhaupt besteht, welche Traditionen es gibt. Und wir haben eigentlich von Anfang an unterschiedliche Gruppen in der Kirche. Also als Anfang kann man die judenchristliche Urgemeinde sehen, also alles noch Christen, die aus dem Judentum kommen. Aber auch die unterscheiden sich zwischen den sogenannten Hebräern und den Hellenisten. Also den Juden, die Hebräisch, beziehungsweise ist eigentlich Hebräisch ist schon eher Schriftsprache, Aramäisch, die sehr verwandte Sprache sprechen, die wohl auch Jesus gesprochen hat, und die Hellenisten, griechischsprachige Juden waren, deren großes Zentrum war in Alexandria in Nordägypten. Aber wie ihr auch an der Inschrift, die ihr hier im Bild sehen könnt, es gab auch mindestens eine Synagoge in Jerusalem, in der Griechisch gesprochen und vielleicht auch gebetet wurde. Die sogenannte Theodotos-Inschrift, dieser Herr Theodotos, der eben erwähnt wird auf dieser Inschrift, war der Sohn und der Enkel eines Synagogenvorstehers, also eine Synagoge, die offensichtlich mehrere Generationen existierte. Und dieser Stein ist gefunden worden. Wirklich ein paar hundert Meter weit vom Tempelbezirk, also im Zentrum der Stadt, und wird etwa in die Zeit Jesu datiert. Das zeigt uns also, dass es diese Hellenisten auch in Jerusalem selber gegeben hat. Und in Apostelgeschichte 6 hören wir eben von einem ersten Streit, der aufkommt, dass nämlich die Hellenisten sagen, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen werden. Und die Apostel entscheiden sich, dass sie selber sich nicht darum kümmern, denn ihre Aufgabe ist es, das Wort Gottes zu verkünden, aber es sollen aus den Hellenisten selber 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit ausgewählt werden, die sich darum kümmern. Und deren Namen werden erwähnt und der bekannteste von ihnen ist natürlich Stephanus, der ja später dann auch als der erste Märtyrer sterben wird. Und auf die Weise sieht man im Grunde genommen, wie durch Aufgabenverteilung und durch ein Ernstnehmen auch der hellenistischen Gruppe der erste Konflikt, könnte man sagen, vermieden wird und natürlich auch niemand auf die Idee kommt, dass die eine Gruppe nicht rechtgläubig wäre, sondern man einfach zwei unterschiedliche sprachliche Traditionen hat. Der zweite Schritt ist dann, dass die ersten Heidenchristen in die junge Kirche aufgenommen werden. Und den ersten Fall, von dem wir hören, das ist im 8. Kapitel der Apostelgeschichte, ist, dass der Kämmerer der äthiopischen Königin Kandake von dem Apostel Philippus getauft wird an der Straße von Jerusalem nach Gaza. Dass er nach Gaza unterwegs ist, ist gar nicht überraschend, denn Gaza ist ja in damaliger Zeit der Endpunkt der Weihrauchstraße, die zum südlichen Ende der arabischen Halbinsel und dann kurz über die Meerenge nach Äthiopien führte. Und dort wird eben berichtet, wie wir es ja auch in dem Gefährt mit den beiden Pferden sehen, dass dieser Kämmerer eben auf seinem auf seinem Fuhrwerk sitzt und die Bibel liest und dort Verse sind, die er nicht versteht. Und Philippus, der hier mit dem Heiligenschein dargestellt ist, erklärt ihm eben die Dinge und legt die Texte aus auf Jesus hin. Und als sie dann an einer Wasserquelle vorbeikommen, bittet also der Kämmerer, getauft zu werden. Also eigentlich ist dieser Äthiopier nach der Apostelgeschichte der erste Heide, der in die Kirche aufgenommen wird. Aber diese Geschichte hat dann weiter in der Apostelgeschichte eigentlich keinen Verlauf, sondern wir haben dann die Geschichte des Petrus im 10. und 11. Kapitel der Apostelgeschichte, der schließlich und endlich den römischen Hauptmann Cornelius taufen wird. Und das Bild, was wir hier sehen, das ist das Altarbild der Kirche von Jaffa, ist eine Darstellung der Vision, die Petrus in Jaffa, Joppe, wie es auf Griechisch heißt, hat, dass nämlich eben sich ein Netz niedersenkt vor ihm mit allen möglichen Tieren. Einige von denen sind nach jüdischen Speisevorschriften rein, koscher, andere nicht. Und eine Stimme fordert ihn auf zu essen, eben auch die Tiere, die man eigentlich nicht essen darf als Jude. Und nachdem Petrus sich dreimal geweigert hat und die Stimme ihm wieder sagt, er soll essen, begreift er also, dass ihm damit etwas gesagt werden soll. Und es stellt sich dann heraus, dass damit gemeint ist, dass auch Heiden in die Kirche aufgenommen werden können. Und nach dieser Vision stehen auch schon die Boten von Cornelius vor der Tür und bitten Petrus, nach Caesarea zu kommen. Und schließlich ist es dann Paulus, der ja schon in Griechenland missioniert, dann dort zwar zunächst auch immer in die Synagoge geht, aber weil er da auch meist abgelehnt wird, dann auch zu den Heiden predigt und Heiden sich bekehren. Und jetzt kommt eben dass jetzt eben keine einzelnen Leute sind, sondern ganze Gemeinden. Und auch einige Leute sagen, dass wenn die dazukommen wollen, müssen sie sich beschneiden lassen, also müssen eigentlich die ganze Tora übernehmen. Treffen sich die Apostel in Jerusalem und diskutieren darüber. Und der Entschluss ist schließlich, dass sie nicht erst Juden werden müssen, die Heiden, die an Jesus glauben, um aufgenommen werden zu können. Und wir haben hier die entscheidenden Sätze aus Apostelgeschichte 15. Wir, die Apostel und die Ältesten, haben uns geeinigt und beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit Barnabas und Paulus zu euch zu schicken. Judas, Barsabbas und Silas. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge. Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Also das sind die Mindestbedingungen, eben die Enthaltung von allem, was irgendwie an Götzendienst erinnert, kein Blut zu essen und die Unzucht zu meiden. Und das reicht sozusagen, dass Heiden in die junge Kirche aufgenommen werden können. Und damit ist eigentlich dem Christentum die Tür in die heidnische Welt geöffnet. Und wir sehen dann hier daneben in dem Mosaik der Kirche Santa Sabina in Rom, wo auf der einen Seite eben die Ecclesia ex circumcisione, die Kirche aus der Beschneidung, also die judenchristliche Kirche dargestellt wird, und auf der anderen Seite die Ecclesia ex gentibus, die Kirche aus den Völkern. Und zu dieser Zeit ist das sozusagen etwas zwei gleichberechtigte Wege, je nachdem eben, wo man herkommt. Aber natürlich die judenchristliche Gemeinde kann sich letztlich nicht halten. Das hat einerseits mit der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70 zu tun, wo auch die Christen aus Jerusalem fliehen. Und dann auch im Verlaufe der Jahrhunderte, wo die Kirche institutionalisiert wird und natürlich auch die Heidenchristen die Mehrheit werden, dass schließlich die judenchristliche Gemeinde als nicht rechtgläubig ausgegrenzt wird. Und es hat dann im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder Gruppierungen gegeben, die sich mehr dem Judentum angenähert haben. Man kann das nicht so als eine Linie einer Kirche, die weiter besteht, sehen, aber das Phänomen ist immer da und findet eigentlich heute seinen Ausdruck in den messianischen Juden, die sich eben bewusst nicht Christen nennen, sondern messianische Juden, die an Jesus als den Messias glauben, und die untereinander durchaus auch gar nicht mal so einheitlich sind, auch in der Frage, wie weit sie die Tora einhalten. Aber in gewisser Weise könnte man vielleicht sagen, dass mit diesem messianischen Judentum heute im 20., 21. Jahrhundert eine Art Wiedergeburt der judenchristlichen Kirche geschehen ist, wobei natürlich noch viel zu früh zu sagen ist, was daraus werden wird. Dass wir also, wenn wir jetzt im Verlauf der Geschichte weitergehen, eigentlich nur noch von der heidenchristlichen Kirche sprechen. Und wenn wir hier so sehen, wie die Ausbreitung der Kirche erfolgt, also sieht man auch eigentlich ziemlich logisch, wie die ersten christlichen Zentren um das Mittelmeer herum eben gerade in Hafenstädten sind. Denn das sind natürlich die Seewege, sind die, die sich nahelegen. Und das fängt natürlich schon mit den Missionsreisen des Paulus in Kleinasien, der heutigen Türkei, in Griechenland an, bis nach Rom. Und als dann schließlich der Kaiser Konstantin um 313 rum das Christentum fördert, nimmt die Christianisierung natürlich zu, weil es jetzt sozusagen auch politisch opportun wird, Christ zu sein. Und wir sehen dann eben, wie ein großer Teil des Römischen Reiches schon christlich geprägt wird. Aber auch einige Gebiete, gerade hier eben im Osten, die auch außerhalb des Römischen Reiches liegen, wo das Christentum auch hinkommt. Und hier eben gerade hier im Vorderen Orient sind es eben so was, wie wir hier in roter Farbe haben. Das ist eben der Orient, der mehr oder weniger unter römischer Kontrolle ist. Dann kommt hier im Süden Kusch, also Äthiopien, das bald christianisiert werden wird. Hier Armenien, genau an der Grenze. Und auch im Partherreich, dem persischen Reich dieser Zeit, werden immer mehr Menschen christlich werden. Und zunächst könnte man sagen, sind das einfach Christentümer, die sich auch ethnisch, sprachlich bilden, dass wir einfach ein Christentum haben, das sich in verschiedenen Sprachen entwickelt. Und um das einfach auch mal so ein bisschen plastisch zu sehen, habe ich hier verschiedene Varianten des Vaterunser in den ersten Kirchensprachen genommen. Diese Kacheln hier sind alle aus der Vaterunser-Kirche in Jerusalem, auf dem Ölberg, in deren Kreuzgang das Vaterunser in allen möglichen Sprachen, sowohl alten als auch modernen, zu sehen ist. Und wir sehen hier einmal eben das Syrische, wie die Sprache der syrischen Kirche. Eine semitische Sprache, die eigentlich dem Aramäischen, was die Juden weiter benutzt haben, sehr ähnlich ist, aber ein eigenes Alphabet hat. Die Armenier, die eine ganz eigene Sprache haben und ein eigenes Alphabet. Es gehört zu den indoeuropäischen Sprachen, aber ist sozusagen ein ganz eigener Zweig. Dann, was euch etwas näher ist, das Griechische, was eigentlich auch die Originalvariante des Vaterunser, wie wir sie kennen aus dem Neuen Testament, ist. Und das Lateinische. Dann auch das Koptische, die Sprache der ägyptischen Christen, die so eine Mischung aus Griechisch und der alten ägyptischen Sprache ist. Und das Äthiopische, nochmal wie das Syrische, eine semitische Sprache, die aber im Gegensatz zu allen anderen semitischen Sprachen von links nach rechts und nicht von rechts nach links geschrieben wird. Aber wohl auch nicht zufällig in dem Moment, wo das Christentum als politische Macht gebraucht, oder wenn man ein bisschen zynischer sein wollte, könnte man vielleicht sagen, missbraucht wird, wo der römische Kaiser Interesse hat, das Christentum zu fördern, wird natürlich auch das Interesse größer, ein wahres Christentum zu haben und sich auf eine Lehre zu einigen. Und so ist es eben noch zu Zeiten Konstantins 325, wo das erste ökumenische Konzil stattfindet, dem Konstantin, obwohl er selber noch gar nicht getauft ist, als Vorsitzender vorsteht. Und da eben ein erster Streit um die Frage, wie man denn nun Jesus als Menschen, als Gott definieren soll, ausgetragen wird. Und das sind ja auch Dinge, die er teilweise in der Kirchengeschichte lernt. Es macht keinen Sinn, sich in diese philosophischen Feinheiten zu vertiefen. Da muss man eigentlich erstmal griechische Philosophie studiert haben. Viele Leute damals waren das Gedanken, die ihnen irgendwo klar waren. Für uns ist das ziemlich schwer nachzuvollziehen. Und es sind eben auch nicht nur theologische Kämpfe, sondern auch Machtkämpfe, Das erste ist eben, es geht um die Arianer, den Presbyter Arius, der sich mit dem Patriarchen von Alexandria anlegt. Und die Frage, die theologische Frage ist eben, ob das Wesen Jesu mit dem Vater gleich oder ähnlich ist. Und man könnte sagen, es ist eigentlich ein Streit um einen Buchstaben, denn das eines Wesens ist Homoousios, und das Ähnliche wäre Homoiousios. Also es ist wirklich sozusagen ein Jota, das das unterscheidet, aber war eben ein starker Kampf. Und wie wir hier sehen, wenn wir die arianischen Königreiche um 500 sehen, hier wird eben auch klar, was der politische Kampf ist. Denn die Reiche, die wir hier sehen, das Visigotische Reich, die Sweben, das Burgundische Königreich, die Ostgoten, das sind alles Reiche der germanischen Stämme, die so langsam das Weströmische Reich erobert haben. Also das ist auch im Grunde genommen ein politischer Kampf, dass eben das Römische Reich gegen die Arianer geht und die gegnerischen germanischen Stämme eher das arianische Bekenntnis haben. Und die Arianer halten sich noch etwa bis ins 7. Jahrhundert, aber und es wäre vielleicht auch eine Variante von Christentum gewesen, mit der sich das Judentum eher hätte anfreunden können oder was mehr in jüdische Vorstellungen gepasst hat, aber letztlich ist vom arianischen Christentum eigentlich nichts übrig geblieben und von daher kann man so im Hintergrund behalten, das war eigentlich die erste Abspaltung und eben auch anders, während zwischen Juden und Heidenchristen man eben einen Kompromiss findet, kommen jetzt in den Konzilsentscheidungen der Zeit, wo man schon Macht hat, heißt es immer, wer das und das sagt, der ist ausgegrenzt. Da, also ein ganz anderes Verhältnis und da sind die Arianer eben die ersten sozusagen, die unter den Tisch fallen. Als nächste kommen die Nestorianer auf dem Konzil von Ephesus 431, und wo eben auch die Frage kommt, ob Maria Jesus als Gott oder nur als Christus geboren hat, auch der nachher dann für die orthodoxe Kirche so wichtige Titel von Maria als der Gottesgebärerin der Theotokos ist eben etwas, was in Ephesus festgeschrieben wird und die Kirche, die Maria nur als Christusgebärerin sieht und der Meinung ist, dass die beiden Naturen, die göttliche und die menschliche, in Jesus getrennt existiert haben, wird also ausgegrenzt. Und das ist eine Kirche, die sich weit nach Asien hin entwickelt hat, wie wir hier sehen. Das ist nicht nur der persische Raum, das geht weiter bis nach Indien runter, bis nach China hin. Also eine durchaus einflussreiche Kirche, die heute zum größten Teil allerdings eine Exilskirche ist, die weniger noch, also in Indien gibt es schon noch, aber ansonsten eben aus politischen Gründen leben die meisten Angehörigen dieser Kirche heute in Europa oder in Amerika. In Israel-Palästina existiert sie nicht. Von daher ist es also auch ein Kapitel, das wir für unsere Zwecke sozusagen abschließen können. Für uns relevant ist dann die nächste Ausgrenzung der monophysitischen Kirchen auf dem Konzil von Chalcedon 451, wo die Naturen als unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar definiert werden. Und man merkt hier vielleicht auch, die Weisheit in dieser Definition ist, dass es negative Formulierungen sind. Sozusagen, wir können eigentlich nicht sagen, was es wirklich ist, wir können nur sagen, was es nicht ist. Aber auch hier sind es letztlich vier Kirchen, die das nicht mitmachen: die syrische, die armenische, die koptische und die äthiopische Kirche. Und wohl auch nicht zufällig, das sind alles ethnische Kirchen, die eben weder Griechisch noch Lateinisch, eine der Reichssprachen, als ihre Sprache haben und die im Grunde genommen eigene Völker sind. Und das hat sicher auch mitgespielt. Sehen wir uns mal ein bisschen an, wie sich diese monophysitischen Kirchen weiterentwickelt haben. Also die älteste von ihnen ist die armenisch-orthodoxe Kirche, denn bereits im Jahre 301, das ist noch bevor Konstantin anfängt, im Römischen Reich das Christentum zu fördern, Gelingt es Gregor dem Erleuchter oder Krikor, wie er auf Armenisch genannt wird, den König Tiridates dafür zu gewinnen, sich taufen zu lassen. Und mit der Taufe des Königs im Grunde genommen wird dann auch das ganze Land christianisiert und beginnt die Übersetzung der Bibel ins Armenische, was eigentlich auch der Anfang, könnte man fast sagen, der armenischen Sprache ist. Und wir sehen hier den heiligen Berg der Armenier, den Ararat. Der wird in der Bibel erwähnt als der Ort, wo die Arche Noach nach der Sintflut gestrandet ist. Liegt heute nicht im Staat Armenien, den es ja gibt, seit die Sowjetunion zusammengebrochen ist, gibt es im Kaukasus einen armenischen Staat, aber der Ararat liegt heute in der Türkei. Und es gibt ja viele Animositäten zwischen der Türkei und Armenien. Und die Armenier sehen eigentlich diesen Teil der östlichen Türkei als das historische Armenien, eben auch Gebiete, wo teilweise es mal ein armenisches Königreich gegeben hat. Und zu Füßen des Ararat liegt das Korvirap-Kloster. Da erzählt eben die Legende, dass Gregor der Erleuchter dort zunächst mal gefangen gehalten wurde, als der König noch nicht zum Christentum übertreten wollte. Aber durch ein Wunder ist es dann schließlich doch geschehen und auf die Weise ist das Kloster hier entstanden. Also von daher könnte man sagen, obwohl den Armeniern natürlich auch Jerusalem wichtig ist, haben sie ihren eigenen heiligen Berg, eben den Ararat. Aber das armenisch-orthodoxe Patriarchat von Jerusalem ist sehr alt. Der gegenwärtige Patriarch, seine Heiligkeit, der 97. armenisch-apostolische Patriarch, Nurhan der Erste Manugian. Und wir sehen hier auch die Kapuze der armenischen Mönche. Also es ist in den Ostkirchen ist eigentlich immer automatisch so, dass die Bischöfe auch Mönche sind. Und weil nämlich ansonsten Priester in den östlichen Kirchen heiraten dürfen, aber Bischöfe nicht heiraten dürfen. Und auch daraus ergibt sich einfach, dass es normalerweise Mönche sind. Und er trägt hier eben die typische Kapuze der armenischen Mönche und deren Spitze ist wirklich dem Gipfel des Ararat nachempfunden. Also soweit kommt im Grunde genommen diese Ähnlichkeit und die Präsenz der Armenier in Jerusalem ist schon seit 380 verbürgt. Und es gibt auch das sogenannte armenische Lektionar, das wird euch vielleicht mal im Liturgieunterricht begegnen, ist ganz wichtig für die Geschichte der liturgischen Entwicklung, die Dokumentation, wie sich die Liturgie, gerade auch die Osterliturgie in Jerusalem entwickelt hat. Und hier auf der linken Seite sehen wir eben den Eingang zu der armenischen Kathedrale und dem armenischen Viertel, das eigentlich eine eigene Mauer innerhalb der Altstadt nochmal hat. Darin befindet sich die Jakobuskathedrale. Jakobus bezieht sich sowohl auf den sogenannten Herrenbruder, ein Bruder, Halbbruder, wie auch immer Jesu war und als der erste Bischof von Jerusalem gilt, als auch auf den Apostel Jakobus, dessen Grab in der Kathedrale verehrt wird. Und wir sehen hier auch die jungen Männer, das sind die Seminaristen, die ja ausgebildet werden in Jerusalem, die kommen durchaus auch aus anderen Ländern. Nicht alle werden später Priester werden, aber sie bleiben einige Jahre hier und stellen eben auch immer den Chor der armenischen Gemeinde. Und das ist das theologische Seminar, das direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt mit den typischen armenischen Kreuzen. Und dort wird auch die Hauptzeremonie immer im April gehalten, zum Gedenktag an den armenischen Völkermord 1915, 1916 während des Ersten Weltkriegs, als die osmanische Regierung begonnen hat, die Armenier zu verfolgen. Sie vertrieben worden sind, viele ermordet worden sind und dadurch auch die Jerusalemer armenische Gemeinde nochmal stark gewachsen ist, eben durch Armenier, die damals gekommen sind. Und das ist für die Armenier noch ein Trauma, das natürlich noch ganz lebendig ist. Und vielleicht habt ihr es auch manchmal mitbekommen in der öffentlichen Diskussion, die Türkei weigert sich ja bis heute dafür anzuerkennen, dass ein Genozid, ein Völkermord an den Armeniern verübt worden ist und ist ziemlich sauer auf jede Regierung, die das anerkennt. Die deutsche Regierung hat das ja inzwischen auch getan. Während Israel bis heute nicht offiziell den Genozid anerkannt hat. Und das ist durchaus auch etwas, was den Armeniern bitter schmeckt. Ja, neben dem Priesterseminar haben die Armenier auch noch eine Schule. Das ist die einzige Schule im ganzen Land, wo auch Armenisch unterrichtet wird, aber daneben eben auch Arabisch, Hebräisch und Englisch. Also die Kinder werden viersprachig unterrichtet. Das ist natürlich auch klar, eine solche Minderheit, dass die mehrere der im Land vertretenen Sprachen auch gut können müssen. Das ist irgendwo klar. Sie haben auch ein Museum, das vor kurzem neu eröffnet wurde, jetzt durch den Krieg wieder geschlossen ist. Die älteste Druckerpresse im Land. Hier sehen wir das armenische Viertel innerhalb der Altstadt. Also das hier ist die Mauer, die das Viertel umgibt. Das Seminar liegt auf der anderen Seite. Und hier eben das Museum, noch andere Kirchen. Der Ärger, den sie im Moment haben, das ist hier eine Luftaufnahme, also hier ist das Seminar und dieses Stück hier ist eigentlich ein Parkplatz, der erst vor einigen Jahren asphaltiert worden ist, aber eindeutig in armenischem Besitz ist. Und das ist vor einiger Zeit verkauft worden an eine ziemlich dubiose Gesellschaft, die sich inzwischen als eine Siedlergesellschaft herausgestellt hat, die an dieser Stelle ein fünfstöckiges Hotel bauen will, was eigentlich völlig irrealistisch ist, denn die Altstadt steht unter Denkmalschutz sozusagen, da kann man nicht plötzlich ein neues Hotel bauen. Aber jedenfalls besteht die Gefahr, dass die Armenier das verlieren. Und es ist nicht nur der Parkplatz, sondern auch Teile des Seminars, einige Wohnungen und auch der Hinterhof des Patriarchen, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass der Patriarch, also was das Problem war wohl, dass einer der Priester, die eben für die Finanzverwaltung zuständig waren, diesen Vertrag unterschrieben hat, obwohl er gar nicht das Recht hatte, das zu unterschreiben. Der Herr ist inzwischen außer Landes geflohen. Aber der Vertrag ist halt da. Und es war zunächst eigentlich mal ein Kampf der armenischen Gemeindemitglieder gegen den Patriarchen, bis der Patriarch dann selber gesagt hat, er will davon zurücktreten. Das ist relativ neu. Das hat er jetzt im Oktober erklärt. Aber es ist noch nicht klar, wie weit das überhaupt noch möglich ist. Das wird ziemlich lange vor Gericht hängen. Und inzwischen schicken die angeblichen Käufer immer mal wieder Leute auf diesen Parkplatz, um die Armenier einzuschüchtern, die auch durchaus mit Stöcken kommen, die gewalttätig werden. In zwei Fällen waren das Palästinenser, die sie geholt haben, ohne ihnen überhaupt zu erklären, was das Problem ist, die einfach sozusagen da loszuschicken. Die Armenier haben inzwischen da 24 Stunden am Tag Präsenz, haben ein Protestzelt aufgebaut, aber ist also auch eine sehr angespannte Lage und es sind einige junge Leute, die sehr engagiert sind, die auch wirklich das verteidigen wollen. Aber ja, das sind sozusagen die neuesten Probleme, die die Armenier hier haben und von denen man noch nicht sagen kann, wie sie ausgehen werden. Denn alle dieser alten Kirchen haben im Laufe der Jahrhunderte auch Zweige, die sich mit Rom uniert haben, das heißt, die den Papst anerkannt haben als Oberhaupt ihrer Kirche, aber sie sind eben nicht einfach römisch-katholisch geworden, sondern haben ihre Sprache, ihre Liturgie beibehalten. Und einen solchen Zweig gibt es auch von den Armeniern. Die Union mit Rom ist im Jahre 1742 geschehen und sie haben eben auch eine Kirche mitten in der Altstadt an der dritten und vierten Station der Via Dolorosa und auf dem linken Bild dahinter den Soldaten könnt ihr das österreichische Hospiz sehen, wo was ja als Quartier vorgesehen war für euren Jerusalem-Aufenthalt, also direkt neben der armenisch-katholischen Kirche. Die Liste der Kirchen auf eurem Blatt ist anders. Ich habe es hier so sozusagen ein bisschen in der historischen Entwicklung gemacht, während die Reihenfolge, die auf eurem Blatt ist, ist sozusagen die hierarchische Hackordnung, welcher, wenn die Kirchenoberhäupter von Jerusalem gemeinsame Erklärungen veröffentlichen, geht das in der Reihenfolge, wie es ist. Es fängt mit dem griechischen Patriarchen an, der als der alteingesessene hauptsächliche Patriarch gilt und endet mit dem armenisch-katholischen Patriarchalexarchen. Ja, dann die zweite monophysitische Kirche, die eben das Konzil von Chalcedon nicht anerkannt hat, ist die äthiopisch-orthodoxe Kirche, damit die einzige schwarzafrikanische Kirche, die wirklich altchristlich ist, nicht durch Missionare aus dem Westen entstanden ist. Und das Besondere ist, dass es eben in der Kapelle der Kirche Santa Maria vom Zion in Aksum nach der Tradition der Äthiopier die Bundeslade aus dem Salomonischen Tempel aufbewahrt wird. In der Bibel wird ja erzählt, dass Salomo, der Erbauer des Tempels, der Sohn Davids, Besuch von der Königin von Saba bekommt, die seine Weisheit prüfen möchte, seinen Reichtum sehen möchte. Und Saba wird traditionell mit Äthiopien verbunden. Und in der Bibel ist das eine platonische Begegnung, dass die Königin von Saba eben Salomo alle möglichen Rätsel aufgibt und also wirklich zu der Folgerung kommt, dass es sich um einen sehr weisen Mann handelt. Sie lässt ihm viele Geschenke da und kehrt in ihr Land zurück. Die äthiopische Legende sagt, dass es nicht ganz so platonisch war, sondern ein Kind aus dieser Beziehung hervorgegangen ist, der Ahnherr der äthiopischen Kaiserdynastie, die immerhin bis in die 1970er Jahre regiert hat, war. Und die Legende erzählt dann weiter, dass dieser Sohn in Äthiopien geboren, dann irgendwann seinen Vater in Jerusalem besucht hat und bei der Gelegenheit die Bundeslade mitgenommen hat, sodass im Tempel von Jerusalem nur eine Kopie geblieben ist und es diese Kopie war, die bei der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier verloren gegangen ist. Aber das ist etwas, was man sich nicht ansehen kann. Die Bundeslade wird behütet, bewacht von einem Diakon und außer diesem Diakon darf da niemand rein. Also von daher bleibt das Ganze geheimnisumwoben. Und hier diese Ikone, die Maria mit dem Jesuskind zeigt, zeigt so ein bisschen die Art, wie Äthiopier Ikonen malen, von der Thematik eben sehr ähnlich zu dem, was die orthodoxe Kirche tut, aber natürlich die Menschen sind schwarzhäutig und gerade auch die hervorgehobenen weißbraunen Augen ist etwas sehr Charakteristisches für die Ikonen der Äthiopier. Ja, in Jerusalem gibt es einerseits eine Kirche, die in der jüdischen Neustadt liegt, die ist ja auf dem linken Bild zu sehen, eine Kirche, die ein Rundbau ist. Wir sehen auch, die ist mit Teppichen ausgelegt. Die Äthiopier gehen nur ohne Schuhe in die Kirche hinein. Es hat sicher auch noch Reminiszenzen an die Tempelliturgie, wo es auch hieß, dass die Priester dort barfuß sein müssen. Und auch im Islam hat man ja diesen Gedanken übernommen. Geht vielleicht auch irgendwo auf die Geschichte vom Dornbusch zurück, als Mose die Gottesoffenbarung vor dem brennenden Dornbusch hat, sagt ihm die Stimme ja auch, zieh deine Schuhe aus, denn dies ist heiliger Boden. Also der Gedanke, dass man sich dem Heiligen ohne Schuhe nähert. Und auf der anderen Seite des Bildschirms sehen wir die Osternachtfeier der Äthiopier in ihrem Kloster Dere Sultan, das auf dem Dach der Auferstehungs- der Grabeskirche ist. Da kommen auch immer sehr viele Pilger aus Äthiopien. Und die Pilger tragen eben alle diese weißen Gewänder, bei den, also sowohl die Männer als auch die Frauen. Bei den Frauen sind das richtige Kleider, die auch sehr schön bestickt sind. Dann die koptisch-orthodoxe Kirche, also die Christen in Ägypten, die sich auf den Apostel Markus berufen. Und darum ist hier auch eben in dieser Markus-Ikone ist im Hintergrund der Löwe zu sehen, der das Symbol des Markus ist. Und man sieht im Hintergrund das Meer und den Leuchtturm von Alexandria, eben die damals große Stadt, die eben auch der Sitz des Patriarchates war. Heute ist das Zentrum der Kirche in Kairo. Und die typische Form des koptischen Kreuzes, wo neben den einzelnen Kreuzarmen eben Jesus Christus, der Sohn Gottes, steht. In Jerusalem befindet sich das Patriarchat direkt neben dem Eingang zum Dach der Auferstehungskirche. Also das Bild von den Äthiopiern, was wir gerade gesehen haben, müssten wir uns jetzt links von dem Bild vorstellen. Und sie haben auch einen kleinen Anteil an dem Grab Jesu selber in der Auferstehungskirche. Da sehen wir hier den koptischen Patriarchen am hinteren Teil, nämlich mit einigen der Mönche. Auch die typische koptische Kopfbedeckung, dieses Kopftuch mit 12 Sternen für die 12 Apostel. Sie haben keine große Gemeinde hier, aber es kommen durchaus, da Israel ja inzwischen den Friedensvertrag mit Ägypten hat, kommen auch gerade zu Ostern durchaus koptische Christen aus Ägypten, um Ostern zu feiern. Aber insgesamt hier im Land haben sie etwa 1000 Gläubige. In Ägypten selber schätzt man die Kopten auf 5 bis 8 Millionen, was immerhin 6 bis 10% der ägyptischen Bevölkerung sind. Dann die syrisch-orthodoxe Kirche, die eben die alte Sprache Jesu, das Aramäische in einer weiterentwickelten Form bewahrt hat. Ihr heutiges Zentrum ist die Georgskathedrale in Damaskus. Und gerade diese Kirche ist natürlich von den Aktionen des Islamischen Staates sowohl in Syrien als auch im Irak hart getroffen worden. Und wir sehen hier eben auch einen Versuch nach der Befreiung vom IS, wie man anfängt, noch in der völlig zerstörten, zerschossenen Kirche, wie man doch versucht, ein Gebet wieder aufrechtzuerhalten. Aber diese Ereignisse haben wirklich dazu beigetragen, eigentlich eine der alteingesessenen Kirchen und eben auch die Kirche, die so stolz darauf ist, die Sprache Jesu bewahrt zu haben, im Grunde genommen in ihren Ursprungsländern fast zu vernichten. Und dadurch habt ihr jetzt die Chancen, vielleicht syrische Christen kennenzulernen, weil eben ja auch unter den syrischen Flüchtlingen, wo natürlich die meisten Muslime sind, aber es können eben auch solche syrisch-orthodoxen Christen unter ihnen sein. In Jerusalem ist das das syrisch-orthodoxe Patriarchalvikariat von Jerusalem. Ist auch Mar eine Markuskirche, ähnlich wie die koptische Kirche. Und wir sehen hier eben auch die Einsetzung des frischen Generalpatriarchalvikars, der erst 2022 oder 2023 in sein Amt eingeführt worden ist. Dazu natürlich viele Kleriker gekommen sind. Ansonsten ist die Kirche sehr klein, hat also in Jerusalem sehr klein, hat etwa 1500 Gläubige. Auch die haben einen katholischen unierten Zweig. Das ist die Thomaskirche, die sich außerhalb der Altstadt, nördlich von der Altstadt, befindet, ein relativ modernes Gebäude. Die haben auch ein Gästehaus dort und etwa 800 bis 1000 Gläubige. Eine weitere Gemeinschaft, die dann auf einem der Konzile ausgegrenzt worden ist, waren die Maroniten auf dem dritten Konzil von Konstantinopel, wo es um die Frage, wir hatten ja schon die Natur Jesu und jetzt geht es die Frage um die Frage des göttlichen Willens. Ob es nur einen göttlichen oder auch einen menschlichen Willen in Jesus gibt. Und eben auch die orthodoxe Formulierung ist, dass es zwei natürliche Willen in Jesus ungetrennt und unvermischt gibt. Und das war das, was die Maroniten nicht akzeptiert haben. Die Maroniten gehen zurück auf den heiligen Maron. Der ein Einsiedler bei Antiochien war, um etwa 410 gestorben worden ist und haben schließlich dann eben eine eigene Kirchenstruktur entwickelt und ihr Zentrum ist im Libanon. Und deswegen sehen wir auch in ihrem Wappen die Zeder. Die Zeder ist sozusagen der nationale Baum des Libanon. Und dass es überhaupt einen Staat Libanon gibt, dürfte dieser christlichen starken Gruppierung zu verdanken sein, denn eigentlich, also der Libanon, es hat nie einen Staat Libanon, es hat nie ein Gebiet gegeben, sozusagen seine eigene Grenze, die den heutigen libanesischen Grenzen entsprechen. Und wenn eben nicht die Christen das Interesse gehabt hätten, einen eigenen Staat, in dem sie Mehrheit sind, zu haben, wäre das wahrscheinlich einfach alles Syrien geworden nach dem Ersten Weltkrieg. Die Franzosen haben nach dem Friedensschluss im Ersten Weltkrieg das Mandat über Syrien und Libanon bekommen. Und die Franzosen, die sich eben immer als Schutzmacht der katholischen, auch der uniert-katholischen Christen gesehen haben, haben dann also auch forciert, dass es eben einen eigenen Staat Libanon gibt, der eben heute große Probleme oder eigentlich seit seiner Gründung große Probleme hat, dass er eben die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften hat. Die Christen sind schon nicht mehr die Mehrheit, wie sie es damals bei der Gründung waren, aber die Verfassung des Libanon sieht vor, dass der Präsident des Libanon immer ein Christ sein muss. Und das sind eben auch, während eben der Ministerpräsident ein sunnitischer Muslim ist und der Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim. Und das sind alles Dinge, die das Zusammenleben der Konfessionen, was nicht einfach ist. Und es sind eben gerade die Maroniten, die ein besonders starkes Interesse an dem Erhalt des Staates Libanon haben, weil es ihnen eben eine zwar schon keine Mehrheitensituation mehr gibt, aber sie immerhin noch eine starke Minderheit sind, was sie nicht mehr wären, wenn der Libanon zu Syrien gehören würde. In Jerusalem gibt es das maronitische Patriarchalexarchat von Jerusalem, Jordanien und Palästina. Die Kirche liegt mitten in der Altstadt, von daher auch ziemlich schwer zu fotografieren, weil das alles so eng gebaut ist. Also man sieht, sie liegt sehr nah am jüdischen Viertel, hat einen bescheidenen Innenraum, auch der Altar hier mit der Zeder geschmückt. Ansonsten gibt es Maroniten vor allem im nördlichen Teil Galiläas, eben nahe zur libanesischen Grenze, weil diese Grenze ja eben keine natürliche Grenze ist. Und von daher hat es dann bei der Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg auch Maroniten im britischen Mandatsgebiet Palästina gegeben. Dazu gehörte unter anderem das Dorf Kfar Bir Am, dessen Einwohner sind 1948 vertrieben worden, und deren Fall ist insofern was Besonderes, dass es ja eigentlich nach Ende der Kampfhandlungen vertrieben worden sind, weil die israelische Armee damals ein leeres Gebiet an der engen Grenze zum Libanon haben wollte, um Infiltrierungen zu verhindern. Das heißt, die Leute haben ihr Dorf verlassen, weil die Armee ihnen gesagt hat, sie müssen gehen. Und man hatte ihnen auch versprochen, dass sie zurückkommen dürfen, was bis heute nicht geschehen ist. Aber sie kämpfen immer noch darum, und ihre Kirche ist noch erhalten und auch einige der Häuser. Das ist auch ein Gelände eines israelischen Nationalparks heute, denn man hat dort eine Synagoge aus der byzantinischen Zeit ausgegraben, und sie haben mindestens die Erlaubnis heute, also sie müssen erstmal keinen Eintritt für den Nationalpark bezahlen, und sie dürfen Liturgie feiern dort und tun das, also sie machen das regelmäßig jede Woche, und natürlich auch Hochzeiten, Taufen etc., um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Und einer der Aktiven dann ist der Charbel Jakub, der auch in dem Pilgerhaus von Tabqa mitarbeitet. Er spricht fließend Deutsch, hat in Deutschland studiert, hier mit seiner Familie zu sehen, und versucht eben gerade als israelischer Staatsbürger einen Weg zu finden, die Rückkehr zu ermöglichen. Und er gehört auch zu denen, die so ein bisschen die Wiederbelebung der aramäischen Sprache versuchen, die ja eigentlich nur noch als Liturgiesprache existiert, und einmal dafür zu sorgen, dass also zumindest die Kinder die Liturgie verstehen, aber sie durchaus auch vielleicht wieder zu einer gesprochenen Sprache zu machen. Was so ein bisschen vielleicht nicht ganz unproblematisch ist, dass er sich damit eindeutig nicht als Palästinenser definieren will, sondern eine eigene Definition als Aramäer haben will, und vielleicht auch in der Hoffnung, wenn wir nicht wie alle anderen palästinensischen Flüchtlinge sind, haben wir vielleicht eher die Chance, dass man uns zurückkehren lassen wird, wenn wir sozusagen kein Präzedenzfall sind. Ja, dann haben wir noch das große Schisma zwischen der weströmischen und der oströmischen Kirche im Jahre 1054. Auch da waren es Dinge, Animositäten, eben immer schon der Streit, wie weit hat der Papst mehr zu sagen als die alteingesessenen Patriarchen im Osten. Und das Ganze explodiert dann sozusagen im Jahr 1054, als in der lateinischen Version das sogenannte Filioque eingeführt wird, wo nämlich von dem Heiligen Geist gesagt wird, dass er aus dem Vater und eben Filioque und dem Sohn hervorgeht. Und das ist die oströmische Kirche nicht bereit mitzumachen, und auf die Weise kommt es also zur gegenseitigen Exkommunizierung, die bis in das Jahr 1964 gedauert hat. Damals haben sich dann Papst Paul VI. Und der Patriarch Athenagoras von Konstantinopel in Jerusalem getroffen und erklärt, dass die damaligen Verurteilungen eben nicht mehr gültig sind. Und damit ist so ein bisschen der Weg auch für Versöhnung wieder offen. Und mit der oströmischen Kirche sind wir natürlich bei der großen Kirche von Jerusalem, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts war das die Kirche, der 90% der einheimischen Christen angehört haben, eben abgesehen von den Syrern, Kopten, Äthiopiern, Armeniern. Heute sind es vielleicht noch etwa 30%. Die anderen sind an die Kirchen, die aus Europa gekommen sind, an die katholische und in die evangelischen Kirchen übergegangen, was auch nicht gerade zum guten Verhältnis zwischen diesen Kirchen beigetragen hat. Das ist natürlich eine Kirche, deren Hauptaufgabe im Heiligen Land eigentlich ist, die heiligen Orte zu bewahren und die richtigen Riten am heiligen Ort durchzuführen, wie hier eben am Eingang zur Auferstehungskirche die Vorbereitungen zur Gründonnerstagsliturgie sehen. Und in seinem Mönchsgewand dann auch den Patriarchen Theophilos III. In dem russisch-orthodoxen Maria Magdalena Kloster auf dem Ölberg sehen. Sozusagen die russisch-orthodoxen unterstehen hier natürlich auch dem orthodoxen Patriarchat, denn es ist nur eine Frage der Liturgiesprache, ob man eben griechisch oder russisch oder rumänisch oder arabisch-orthodox ist. Das ist eine Kirche mit einer Hierarchie. Beim Sonntag, hier auch der Einzug in die Auferstehungskirche, wird hier wirklich mit Palmzweigen, die teilweise auch schön geschmückt sind, gefeiert. Und das große Ereignis ist eben das Heilige Feuer, das liturgisch nicht gerade passend an Karsamstagmittag gefeiert wird. Das kommt zu einer Zeit, wo eben nächtliche Gottesdienste verboten waren. Und darum hat man das Osterfeuer von der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag eben auf den Mittag vorverlegt. Und das Feuer, der griechische und der armenische Patriarch gehen in den Aufbau des Grabes selber, der hier zu sehen ist, hinein. Und irgendwann wird Feuer herausgereicht. Das Feuer, die Legende sagt, das Feuer fällt vom Himmel. Und die Gläubigen stehen alle da mit einem Bündel von Kerzen. Die werden entzündet und werden auch sofort weiter rausgetragen aus der Kirche. Ist eine ganz große Begeisterung. Natürlich auch ein nicht ganz ungefährliches Ereignis. Wenn da was passieren würde, der Ein- bzw. Ausgang der Kirche ist ziemlich klein. Wenn da Massenpanik wäre, würde es ziemlich schlimm aussehen. Die Christen, die orthodoxen Christen sind ziemlich resistent gegen alle Versuche der israelischen Polizei, zumindest den Platz vor der Kirche freizuhalten, weil sie einfach wollen, dass möglichst viele hinkommen können. Und man kann nur hoffen, dass es weiter gut gehen wird. Ja, auch von der griechisch-orthodoxen Kirche hat sich ein katholischer Ableger abgespalten, die Melkiten. Die griechisch-katholischen, eben heute eine der drei großen Konfessionen in Jerusalem, die ihre Kirche direkt am westlichen Eingang der Altstadt am Jaffa-Tor haben. Und man sieht eben, die Kirche ist in ihrem Schmuck genauso mit der Ikonostase, mit den Wandmalereien wie eine traditionelle orthodoxe Kirche. Über dieses Bildprogramm, mit dem werden wir uns nächstes Mal noch ein bisschen mehr befassen. Diese Kirche ist wesentlich mehr pastoral aktiv, als es die orthodoxe Kirche ist. Wir sehen hier im Beispiel auch für eine der Schulen, für die Turnveranstaltungen, sonstige Aktivitäten der Kinder. Aber das ist auch ein Grund, warum seit Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts nicht weniger orthodoxe Christen entweder zur griechisch-katholischen oder zur römischen katholischen Kirche oder zu einer der evangelischen Kirchen übergetreten sind, weil die einfach viel mehr Pastoralarbeit machen, während die orthodoxe Kirche sich mehr auf die heiligen Orte konzentriert, wo man auch das nicht vernachlässigen sollte. Letztlich, sie bewahrt die Orte letztlich für alle. Also es ist auch nicht, dass das überhaupt nichts wert ist, aber natürlich brauchen die Christen auch ihre Schulen, ihre Wohltätigkeitseinrichtungen und weitere Dinge. Ja, dann die Katholiken im Land. Zum ersten Mal kommen die Katholiken auf eine nicht gerade freundliche Weise für das Land, nämlich mit den Kreuzzügen. Der erste Kreuzzug 1096 bis 1099 ist das Papst Urban, den wir hier in wirklich einer sehr martialischen Statue sehen. Urban II., der auf dem Konzil von Clermont in Frankreich zum Kreuzzug aufgerufen hat mit dem berühmten Ausruf, Gott will es, also in die Behauptung, es ist Gott, der diesen heiligen Krieg zur Befreiung des heiligen Landes von den Ungläubigen, sprich den Muslimen, haben will, was am Anfang des ersten Kreuzzuges auch zunächst mal zu Massakern an den jüdischen Gemeinden im Rheinland führte, weil man eh schon mal dabei war, gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Und dann wird auch Jerusalem im Juli 1099 sehr blutig eingenommen. Also sowohl die muslimischen als auch die jüdischen Einwohner der Stadt werden fast alle massakriert. Und es steht dann, entsteht dann eben das lateinische Königreich von Jerusalem, also in seiner größten Ausdehnung. Enthält das die heutigen Staaten Israel, Palästina, Teile von Jordanien, Libanon und eben auch Teile, die nach Syrien bzw. Türkei hineingehen. Insgesamt haben sich die Kreuzfahrer 200 Jahre im Land hier gehalten. Jerusalem wird schon 1187 von den Muslimen zurückerobert, was dann den dritten Kreuzzug auslöst. Also die Begegnung der Einheimischen und durchaus auch der einheimischen Christen mit dem katholischen Christentum ist nicht so besonders gelungen, könnte man sagen. Das ist auch etwas, was eigentlich die orthodoxe Kirche bis heute auch noch erinnert, dass die Lateiner oder die Franken, wie man sie genannt hat, im Grunde genommen auch mit sehr viel Verachtung auf die einheimischen Christen herabgeblickt haben. Die Ausnahme war Franz von Assisi, der nach dem dritten Kreuzzug 1219 zu dem Sultan Malik al-Kamil nach Ägypten gegangen ist, sich mit ihm getroffen hat. Und hier in der Darstellung ist das wirklich als eine Seelenverwandtschaft dargestellt. Das ist auch in der islamischen Mystik, im Sufismus wirklich so gesehen, dass das gleiche göttliche Feuer sozusagen ist, das sie umgibt. Und man sieht, Franziskus ist ja bekannt als der große Tierliebhaber und auch der Sultan wird hier so dargestellt, also auch diese Gemeinsamkeiten zu sehen. Und vor ein paar Jahren, 2019, haben die Franziskaner eben auch hier im Land ganz groß das 800-jährige Jubiläum dieser Dialogfähigkeit gefeiert. Und das war eben der Grund, dass als die Kreuzfahrer vertrieben wurden, der Orden der Franziskaner bleiben durfte. Und auf die Weise gibt es eben die franziskanische Kustodie des Heiligen Landes, die katholischen heiligen Stätten bewahrt hat in einer Zeit, wo es eben kein katholisches Bistum von Jerusalem gab. Wir sehen hier der Kirchturm, das ist die San Salvator-Kirche der Franziskaner und der ganze Komplex drumherum. Das ist die westnördliche Spitze der Altstadt, ist der Komplex der Kustodie. Die graue Kuppel, die wir hier sehen, das ist die Auferstehungskirche, also direkt daneben die kleine goldene Kuppel ist Patriarch, die evangelische Erlöserkirche, zu der wir gleich noch kommen. Eine ganz wichtige Sache, die die Franziskaner eigentlich in allen größeren Städten sowohl Israels als auch Palästinas haben, sind die Terra Santa-Schulen. Und es sind überhaupt diese christlichen Schulen, also nicht alle sind von den Franziskanern, es gibt auch andere christliche Schulen. Die sind für das arabische Schulwesen ganz wichtig. Das sind die Privatschulen, die als wesentlich besser gelten als die staatlichen Schulen. Und wie wir hier auch sehen, es sind keineswegs Schulen, an denen nur christliche Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden, sondern die Schulen nehmen auch muslimische Kinder auf. Manche Schulen haben einen Prozentsatz, einen Mindestprozentsatz von Christen, andere nehmen einfach auf, wer kommt. Und gerade durch diese Schulen haben die Christen eigentlich auch natürlich einen Einfluss im Erziehungswesen, der wesentlich über ihre zahlenmäßige Größe hinausgeht, weil eben auch viele Muslime diese Schulen besuchen. Ja, und dann im 19. Jahrhundert, 1847, eben durch den wachsenden Einfluss der europäischen Mächte, ist dann das lateinische Patriarchat wieder neu begründet worden. Es waren zunächst immer italienische Patriarchen und 1987 ist mit Michel Sabah, einem in Nazareth geborenen Palästinenser, zum ersten Mal ein Einheimischer ernannt worden. Er hat auch durchaus sich politisch profiliert und wir sehen eben auch seine Biografie, die er veröffentlicht hat. Er ist heute schon über 90, aber als Patriarch Emeritus sozusagen, taucht er durchaus auch noch auf. Nach ihm kam dann ein Jordanier. Und danach wurde der ehemalige Kustos, wieder ein Italiener, Pier Battista Pizzaballa, ernannt. Einerseits natürlich enttäuschend, dass es eben ein Fremder ist. Andererseits ist Pizzaballa wirklich schon sehr lange im Land und spricht auch sowohl Arabisch als auch Hebräisch. Also man kann ihn ja auch nicht als einen wirklichen Fremden sehen. Und wir sehen hier auf dem Foto bei der Weihnachtsmesse oder vor der Weihnachtsmesse in Bethlehem jetzt im Dezember. Und es ist schon ein ziemlich klares Statement, dass er sich an ein Palästinensertuch, eine Kefia, umgelegt hat. Das schwarz-weiß gemusterte Tuch über seinem liturgischen Gewand. Und das in einem eigentlich hochzeremoniellen Ereignis ist schon eine Aussage, zu sagen. Es sind ja auch in Gaza einige Mitglieder der katholischen Gemeinde durch die israelischen Bombardierungen umgekommen, wo es auch einen scharfen Protest gegen gab, dass eben der Kirchenkomplex, der eigentlich hätte geschützt sein sollen, angegriffen wurde. Also die Kirche hat sich schon sehr klar geäußert, dass sie der Meinung ist, dass es nicht so weitergehen kann, wie es in Gaza ist. Ja, die arabischsprachige Gemeinde hat eigentlich in Jerusalem so den Tag, wo sie sich allen präsentieren kann, ist die Palmsonntagsprozession, wo wir eben auch gerade die Pfadfindereinheiten sehen, die eben den ganzen Weg von der Spitze des Ölbergs in die Altstadt hinuntergehen. Da wollten wir ja eigentlich bei sein. Das wäre genau ausgekommen, in diesem Jahr diese Prozession mitzuerleben. Aber ja, die Ereignisse haben das anders gewollt. Und eben auch neben den Franziskanerschulen sind es auch gerade die Rosenkranzschwestern, die Schulen im Land haben. Das ist ein Frauenorden, eigentlich der einzige im Land, der wirklich ausschließlich palästinensisch ist, ausschließlich arabische Schwestern hat. Und hier eben ein Foto auch gerade aus der Schule in Gaza. In Gaza gibt es ja nur weniger als 1000 Christen unter den über 2 Millionen Einwohnern, aber sie haben eben auch ihre Schule. Natürlich auch mit muslimischen Schülern. Eine Schule, die natürlich wie alle Schulen in Gaza im Moment nicht funktionieren kann. Aber auch da eben irgendwie zu versuchen, Menschen zu helfen und auch durch eine gute Erziehung vielleicht etwas mehr Hoffnung zu schaffen. Aber eben in Gaza gibt es schon 3 Monate lang keinen Schulunterricht mehr, neben all den anderen Problemen, die es gibt. Ja, aber die lateinische Kirche hat nicht nur arabischsprachige Angehörige, das habe ich euch auch auf dem Blatt geschrieben, wie sich die Katholiken im israelischen Staatsgebiet verteilen, in etwa geschätzt. Also 120.000 von ihnen sind eben, was wir bis jetzt gesehen haben, palästinensische arabischsprachige Israelis, die also innerhalb des Landes, das gilt nicht für Ostjerusalem, israelische Staatsbürger sind, zum Beispiel in Nazareth, die dortigen Christen, die sind sozusagen die alteingesessene katholische Gemeinde, dann kommen noch etwa 1000 ausländische Staatsangehörige, nein, erst nochmal eben, dann gibt es eben etwa 40.000 im jüdischen Kontext lebende Israelis, die sich der katholischen Kirche angeschlossen haben. Und dafür ist das sogenannte Jakobus-Vikariat für die hebräischsprachigen Katholiken zuständig. Die haben inzwischen Gemeinden in Jerusalem, das ist das Bild, was wir hier sehen, in der Jerusalemer Neustadt, neben der Jaffa-Straße, in Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Beersheba und Tiberias. Das sind durchaus nicht zum größten Teil jüdische Israelis, die zum Christentum konvertiert sind, sondern zum größten Teil nicht jüdische Angehörige von Juden, die in den 90er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert sind, die also von Haus aus oft gar nicht katholisch, sondern eher eben russisch-orthodox sind, aber in der russisch-orthodoxen Kirche nicht wirklich eine Heimat gefunden haben. Und so ist also ein großer Teil dieser Leute hat sich also gefunden in der hebräischsprachigen katholischen Gemeinde, eben weil Hebräisch ihre Sprache ist. Und das war auch etwas ganz Neues, dass man eben im Rahmen dieser Aktivitäten den katholischen Ritus ins Hebräische übersetzt hat. Das ist auch etwas, was es vorher noch nicht gegeben hatte. Und gerade in diesen Gemeinden sind auch viele der etwa 1000 ausländischen Staatsangehörigen integriert, eben das meist Kleriker, Ordensleute, die hier leben. Das ist natürlich auch wie das deutsche Kloster der Benediktiner auf dem Zion und den Tabqa, Leute, die ihre eigene Gottesdienstsprache bewahren, die französischen Dominikaner. Also da gibt es etwa 1000, die als Ausländer aber doch dauerhaft hier leben und normalerweise eben auch ein sogenanntes Klerikervisum haben, das relativ automatisch jedes Jahr verlängert wird. Und diejenigen, die länger da sind, haben manchmal auch Visa, die schon länger gültig sind. Aber was wir dann noch haben, und das ist eigentlich absurderweise oder erstaunlicherweise die größte Gruppe der Katholiken heute in Israel, das sind nämlich etwa 150.000, also mehr als die palästinensischen Katholiken, Migranten und Asylsuchende. Die Migranten, das sind zum größten Teil meist Frauen aus den Philippinen, aus Indien, aus Sri Lanka, die hier hinkommen und meist in der Altenpflege arbeiten. Das ist für die israelische Gesellschaft ganz wichtig, auf die Weise auch alten Menschen oft zu ermöglichen, eben zu Hause zu bleiben, bis fast zum Ende zu Hause betreut werden zu können, nicht in ein Altenheim umziehen zu müssen, was auch für den israelischen Staat offensichtlich billiger ist als die Leute eben in Altersheimen unterzubringen. Und diese philippinischen, indischen, srilankischen Frauen machen das eben oft, um an ihre übrige Familie im Heimatland Geld schicken zu können. Und die bleiben durchaus oft viele Jahre. Was natürlich das Schwere an dieser Arbeit ist, sie arbeiten ja mit Menschen, die oft nach relativ kurzer Zeit sterben. Vielleicht dauert es auch manchmal ein paar Jahre und sie können ihren Aufenthalt dann eigentlich nur verlängern, wenn sie sofort eine weitere Person pflegen. Also wenn es nicht gut geht, kann man auch eventuell alle paar Monate sich von jemandem verabschiedet und dann wieder neu mit jemandem anders anfangen. Und es kommt offensichtlich zu vielen, das sind alles unverheiratete Frauen, die so kommen, aber es kommt offensichtlich zu vielen Beziehungen mit Gastarbeitern aus anderen Ländern, die auch nicht notwendigerweise Christen. Auf die Weise werden Kinder geboren. Und dann eigentlich nach israelischem Recht verlieren sie ihr Aufenthaltsrecht. Sozusagen, sie dürfen nicht schwanger werden. Sie werden nicht unbedingt ausgewiesen. Und es gibt wirklich schon Kinder, zweite, dritte Generation, die hier aufgewachsen sind. Und ja, die brauchen eben auch ganz viel Hilfe und können natürlich auch in den arabischsprachigen Gemeinden überhaupt nichts haben. Ich meine, die selber sprechen Englisch und lernen eben teilweise Hebräisch aufgrund der Leute, die sie pflegen. Und von daher hat eben anfangs die hebräisch-katholische, das hebräisch-katholische Vikariat sie mit versorgt, aber es sind inzwischen eben auch so viele und mit so spezifischen Bedürfnissen, dass es inzwischen eben ein eigenes Vikariat für die Migranten und auch Asylsuchende, die mehr aus afrikanischen Ländern sind, gibt. Und die haben eben ein Zentrum in Jerusalem und auch zwei in Tel Aviv. Tel Aviver Zentrum ist wirklich im Süden der Stadt, man könnte fast sagen, in dem Elendsviertel von Tel Aviv, wo eben wirklich auch viele dieser Menschen leben. Und man nennt das eben das Zentrum Our Lady Woman of Valor. Das ist eine neue marianische Interpretation, könnte man sagen, so eine traditionelle Mariendarstellung, so Maria mit dem breiten Schutzmantel. Und hier wird sie eben so als die Schutzmutter der Immigranten gesehen. Und im Hintergrund sind eben all die modernen Bauten von Tel Aviv, auch die alte Busstation im Hintergrund, in der Nähe sich das Zentrum befindet. Und dieses Woman of Valor, eigentlich eine tatkräftige Frau, das ist aus dem letzten Kapitel des Wortes der Sprichwörter genommen, wo ja das Loblied auf die tüchtige, auf die tatkräftige Frau gesungen wird, die im Grunde genommen eine Frau ist, die weiß, ihre Familie zu ernähren und sich auch eigentlich ziemlich abarbeitet dafür. Und das ist so das Symbol, was für diese Gastarbeiter existiert. Also das ist also von daher auch ein ganz wichtiges Zentrum. Und die Situation ist eben, dass einerseits diese Gruppe der Migranten und Asylsuchenden die größte Gruppe der Katholiken im Land ist und das gleichzeitig die Gruppe ist, die den ungeschützten Rechtsstatus hat. Also eben für ihre Visa darauf angewiesen ist, dass sie eben weiter als Arbeiter anerkannt werden und eben der Rechtsstatus ihrer Kinder, die eigentlich als Israelis aufwachsen, die gehen in israelische Schulen, die wachsen mit Hebräisch auf, aber eigentlich keine dauernde Aufenthaltsberechtigung haben und natürlich dadurch die katholische Kirche ein ungeheures Feld eben auch bekommt von Leuten, ja, die teilweise eben unrechtmäßig im Land sind, sich Fragen stellen, geben wir den Kirchen Asyl, also eine hochproblematische Dinge und oft sind diese Zentren, die auch Gottesdienste in allen möglichen Sprachen feiern. Auch keiner fragt, ob die Leute katholisch sind oder sonst einer Kirche angehören. Das ist eigentlich völlig gleichgültig. Das ist für die wirklich so ein Moment, wo sie mal aufatmen können und sich vielleicht auch irgendwo sicher fühlen können und eben auch ihre Gottesdienste feiern können. Ja, dann haben wir noch die Kirchen der Reformation, die erst ab 1841 hier im Land sind. Und zwar war das erste ein gemeinsames anglikanisch-preußisches, sprich lutherisches Bistum, das eben England und Preußen gemeinsam gegründet haben, 1841. Und zwar mit der Christ Church, der Kirche in der Jerusalemer Altstadt nahe dem Jaffa-Tor. In dem damaligen Stil eigentlich von neogotischen Kirchen gebaut. Wir sehen in dem heutigen Innenraum, dass es alles mit Hebräisch beschrieben ist. Also die Inschrift dort auf dem Altar, Sod Asule Sichroni, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also die Einsetzungsworte. Die Kirche wird heute benutzt von messianischen Juden. Und sie hat eigentlich schon. Also die gehört offiziell noch der anglikanischen Kirche, aber man für den Gottesdienst benutzen messianische Juden und sie hat schon eine sehr starke auch missionarische Tendenz. Also sie möchte gerne Juden dafür gewinnen, zum Christentum überzutreten. Und so hat eigentlich auch das Bistum begonnen. Der erste Bischof war ein zum Christentum konvertierter Jude und eigentlich der Grund, warum man hier ins Heilige Land kam, war auch zu versuchen, Juden zu konvertieren. Das war nicht besonders erfolgreich und man hat dann eben stattdessen unter den einheimischen Christen missioniert und eben dort Gläubige gewonnen, beziehungsweise die Orthodoxen würden sagen, Gläubige gestohlen. Aber diese anglikanisch-preußische Einheit hat nur bis 1886 funktioniert. Danach hat man sich getrennt und es ist dann eben das anglikanische Erzbistum von Jerusalem entstanden mit der St. George-Kirche außerhalb der Altstadt, auch in neogotischem Stil erbaut. Und die hat seit 1958 immer einen arabischen Bischof. Gegenwärtig ist das Hussam Naoum, der hier mit seiner Frau und seinen Kindern bei seiner Amtseinsetzung zu sehen ist. Das sind etwa 7000 Gläubige, die die Kirche hat. Erstreckt sich nicht nur wie alle einheimischen Kirchen hier über Israel, Palästina, Jordanien, sondern sie schließt auch Libanon und Syrien ein. Und die anglikanische Kirche, der Pfarrer Naim Stefan Attiq, hat auch eine palästinensische Befreiungstheologie entwickelt und ein Zentrum, das Sabil-Zentrum für Befreiungstheologie entwickelt, das wenn wir unserer letzten Sitzung noch ein bisschen mehr darüber reden, über die palästinensische Befreiungstheologie, die eben von der anglikanischen und von der lutherischen Kirche letztlich entwickelt worden ist. Ja, und die Lutheraner sind eben die evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land, mit der Erlöserkirche 1898 direkt neben der Auferstehungs- der Grabeskirche eingeweiht, damals als deutsche Kirche. Kaiser Wilhelm kam zur Einweihung und es gibt auch bis heute einen deutschen Propst, der eben für die deutschsprachige Gemeinde zuständig ist. Und das ist auch der Gottesdienst, den man hier im Moment, wobei es ist ein ökumenischer Gottesdienst. Man sieht vorne auch die Hüte der Armenier. Die Kirchen haben ja auch immer mal wieder ökumenische Gebete, die veranstaltet werden. Die deutschsprachige Gemeinde hat auch ein ganz wichtiges Programm, das sogenannte Studium in Israel. Das ist für evangelische Theologiestudierende im Prinzip, was auch, sie würden auch, glaube ich, Katholiken nehmen. Das wäre, glaube ich, nicht, das haben sie, glaube ich, sogar schon getan. Die ein Jahr lang an der Hebräischen Universität Jerusalem Judaistik studieren. Also sie müssen vorher schon angefangen haben, modernes Hebräisch zu lernen und sollen dann eben eintauchen, um eben ihr christliches Theologiestudium auch besser vor dem Hintergrund des Judentums zu verantworten. Sie haben ein neues Studienzentrum, wo sie eben auch eigene Veranstaltungen haben, was wir hier auf der rechten Seite des Bildschirms sehen. Das Studienprogramm wurde jetzt im Oktober erst ausgesetzt, weil ja auch die israelischen Universitäten nicht eröffnet wurden. Aber seit sie jetzt am 31. Dezember wieder eröffnet worden sind, sind 4 Studierende hier mit der Pfarrerin Melanie Mauthorst-Meyer, die das Programm leitet, zu sehen, sind zurückgekehrt und versuchen also jetzt ihr Studium aufzunehmen. Und es gibt auch einige Anmeldungen für das nächste Jahr, sodass zu hoffen ist, dass das Studienprogramm also weitergehen kann. Also das ist der deutschsprachige Zweig der evangelischen Kirche, eben heute sozusagen dem arabischsprachigen Bischof untergeordnet, aber de facto eigen existierend. Dazu gehört auch das Archäologische Institut auf dem Ölberg, das, für das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft. Und es gibt eben auch eine arabischsprachige Gemeinde und die eigentlich die Hauptgemeinde heute ist und eine englischsprachige Gemeinde. Und deren Besonderheit ist eben, dass sie seit Januar letzten Jahres, also jetzt knapp gerade ein Jahr, die erste Palästinenserin, die als Pfarrerin ordiniert ist, als Pfarrerin hat. Wir sehen sie hier auch im Gespräch mit dem Studium in Israel, Sally Azar, die die Tochter des arabischen Bischofs ist und eben als erste Palästinenserin ordiniert wurde. Hier, das sind die Bilder von ihrer Ordination im letzten Jahr. Und das war wirklich etwas, was wohl auch wirklich die einheimischen Christen wollten. Also nichts Aufoktroyiertes, sondern der Wunsch der Gemeinde. Aber sie ist eben jetzt nicht Pfarrerin einer der arabischsprachigen Gemeinden, sondern zunächst mal der englischsprachigen Gemeinde und ja, versucht so ihren Weg zu finden. Sie spricht auch fließend Deutsch, hat einen Teil ihres Studiums in Göttingen absolviert und ja, bleibt abzuwarten, wie weit sich das entwickeln wird. Also deutsche Pfarrerin hat die Erlöserkirche schon seit langem, aber eben jetzt zum ersten Mal hat die evangelische Gemeinde auch eine Palästinenserin. Ja, soweit eigentlich mit der Darstellung hier. Natürlich alles wahnsinnig viel, aber kann hoffentlich so ein bisschen was zeigen. Also einerseits, die Christen sind insgesamt 2% der Bevölkerung hier, also eigentlich eine ganz kleine Minderheit, aber diese Minderheit ist untereinander in sich nochmal enorm vielfältig. Ich denke, man wird auch ein bisschen merken, spannend durchaus mit vielen Tendenzen und gerade durch ihre Schulen wirkt sie eben auch weit über die christliche Bevölkerung auch hinaus. Ja, vielleicht einfach ein paar Nachfragen, Anmerkungen, Eindrücke, was euch sonst noch einfällt zu den Christen im Heiligen Land.